Da finden sich zwei Menschen, auf den ersten Blick ein ganz ungleiches Paar. Und die beiden schreiben ein Buch über gelingendes Leben. Wie kommt es dazu und was ist das für ein Buch? Walter Kohl und Anselm Grün heißen die beiden Autoren, beide mit ganz unterschiedlichen Lebensläufen und Berufen. Walter Kohl ist ehemaliger Investmentbanker und jetzt Lebensberater. Er gibt Kurse für Führungskräfte. Anselm Grün ist Benediktinerpater. Ihr gemeinsames Buch heißt Was uns wirklich trägt. Walter Kohl ist jetzt bei uns. Guten Tag.
Ich grüße Sie. Guten Tag.
Wie ich hörte, war es der Herder Verlag, der Sie angerufen hat, um Sie zu fragen, ob Sie nicht gemeinsam mit Anselm Grün ein Buch schreiben möchten. Was haben Sie da gedacht, als Sie diese Anfrage erreichte?
Ja, im ersten Moment war ich sprachlos, das war letzten August. Dann war ich auch sehr verunsichert, weil die Vorstellung mit Anselm Grün, der eine große Rolle mit seinen eigenen Büchern in meinem Leben spielt, gemeinsam auf einer Buchseite sozusagen zu erscheinen, das war auch ein Stück beängstigend im ersten Moment. Kann ich das überhaupt? Kann ich mir das zutrauen? Da war ich voller Zweifel.
Und dann gab es erste Gespräche wahrscheinlich über das Projekt mit Anselm Grün, die Zweifel ausräumten?
Ja, wir haben uns dann in Münster-Schwarzach in seinem Kloster getroffen und einfach mal drüber nachgedacht, wie ein Buch aussehen könnte, was sollte das Buch und vor allen Dingen, was sollte es nicht sein. Und so sind wir dann auf ein Format gekommen, das wichtige Lebensthemen berührt, quer durch alle Themen, eine 360-Grad-Perspektive. Und jeder von uns hat sozusagen ein halbes Kapitel, sodass der Leser sich wie bei einem Menü oder wie bei einem stillen Gespräch aus verschiedenen Meinungen und Ansichten auch bedienen kann.
Sie kannten, das haben Sie gerade schon angedeutet, Anselm Grün. Schon vor gut 10 Jahren haben Sie ihn kennengelernt, da hat er Ihnen enorm geholfen. Sie haben selbst einmal gesagt, Anselm Grün war auch so etwas wie ein Schutzengel für Sie. Oder ist das jetzt zu groß formuliert?
Also ich kenne Anselm Grün aus den 90er Jahren, meine große persönliche Krise, damals hatte ich ein paar Klosteraufenthalte in Münster-Schwarzach, meine große Lebenskrise 2002, 2003 nach der Spendenaffäre, dem Suizid meiner Mutter, Zerbrechen meiner ersten Ehe, habe ich eben auch Rat gesucht und da waren zwei Bücher, das Buch Einreden und sein Buch über die Evangelien, die mir große Hilfe, Richtung gegeben haben. Wir hatten uns über viele, viele Jahre aus den Augen verloren und dann eben durch diesen Zufall sind wir wieder zusammengekommen. Und für mich war das Faszinierende, dass Menschen, die völlig unterschiedliche Lebensläufe haben, doch in vielen wichtigen Fragen zu sehr, ich nenne es jetzt mal ähnlichen Antworten kommen.
Ihr Leben lief ja, das haben Sie auch gerade angedeutet, ja nicht schnurgerade. Das gab einige Glaubenskrisen in Ihrem Leben schon, wo Sie zweifelnd waren und dann haben Sie einen Text entdeckt, einen Text eines Militärseelsorgers in einer Zeitschrift. Was war das für ein Erlebnis?
Ich hatte zwei große, ich nenne das jetzt mal Glaubenskrisen. Das war einmal während meiner Universitätszeit und dann eben in der großen persönlichen Krise 2002, 2003. Und Jahre später war ich im Krankenhaus, hatte eine kleine Operation und bin durch einen Zufall auf eine Zeitschrift gestoßen, in der ein US-Militärseelsorger Soldaten, GIs beraten hat oder über seine Erfahrungen als Militärseelsorger von Kampfeinheiten in Bagdad im Häuserkampf berichtet hat. Ich selber habe eine Häuserkampfausbildung in Hammelburg gemacht bei der Kampftruppenschule, weil ich in der Jägertruppe Leutnant der Reserve bin. Also ich kann es ein Stück weit verstehen und assoziieren, auch wenn ich Gott sei Dank nie im Krieg war. Und in diesem Artikel war eine für mich faszinierende Aussage, die dieses Warum-Syndrom geknackt hat. Nämlich die Antwort des Pastors auf die Frage der Soldaten, warum ist das alles hier? Hat er gesagt, da kann ich euch keine Antwort geben, aber lest im Buch Hiob im Alten Testament und vielleicht findet ihr dort eine Antwort. Und das hat mich sehr bewegt und ich habe dann im Krankenhaus quasi gegroundet gelebt, kein Handy, kein nix, hatte Zeit und habe ich mir die Bibel genommen und habe intensiv das Buch Hiob gelesen und bearbeitet. Und in der Tat bin ich dann über Hiob und Kohelet auch zu völlig neuen Antworten gekommen, was meinen Glauben angeht. Und zwar jetzt nicht im Sinne von einer neuen Glaubensperspektive, sondern im Sinne von, ich darf mich neu auch mit meinem Glauben auseinandersetzen und in ihm ausrichten.
Und auch immer wieder zweifeln. Sie sprachen gerade die große Krise 2002 an, den Tod Ihrer Mutter, die Spendenaffäre, die Trennung von Ihrer Frau. All das, das sind Päckchen, die kaum ein Mensch tragen kann. Waren Sie da nicht in Versuchung zu sagen, nein, jetzt ist Schluss, ich kann an einen Gott nicht glauben, der mir das zumutet?
Ich war damals in der Versuchung, mir selber das Leben zu nehmen. Ich habe meinen Freitod komplett fertig geplant als Tauchunfall und war auch in einer psychologischen Sackgasse, in einer Krise, wo ich zum Beispiel meinen kompletten Geschmackssinn verloren habe. Das heißt, ich konnte Nutella mit Senf und Gewürzgurke essen und es schmeckte, als ob ich Papier kaue. Und jeder, der sich ein bisschen mit Psychosomatik auskennt, weiß, was das heißt. Ich hatte alles verloren, nicht nur meinen Glauben, auch mein Selbstvertrauen. Für mich war eben damals auch ganz wichtig die Begegnung mit Viktor Frankl, den ich durch einen Zufall in einer Zeitschrift kennengelernt habe. Die Begegnung wieder auch mit alten Quellen, Beispiel die Stoiker, Seneca. Und die Rückkehr zum Glauben mit neuen Augen. Und daraus ist ein Dreieck entstanden. Wenn Sie sich ein Geodreieck vorstellen, unten rechts die Logotherapie, Frankl, Seneca unten links und in der Spitze Gott, Glaube. Und in diesem Dreieck wohnen dann viele Vorbilder. Beispiel Nikolaus von der Flü, eine Teresa von Avila, eine Hildegard von Bingen oder auch ein Amseln Grün. Und deshalb war ja dieses Buch oder dieser Vorschlag letztes Jahr im August für mich im positivsten Sinn des Wortes erschütternd. Also er hat mich zutiefst bewegt.
Das heißt, Sie stehen jetzt auf den Grund des festen Glaubens an Gott, der unerschütterlich ist?
Ob er unerschütterlich ist, das weiß ich nicht, weil ich ja nicht weiß, was in den nächsten Jahren kommt. Ich habe aber für mich einen Glauben gefunden, der vor allen Dingen auf zwei Gedanken basiert. Zum einen definiere ich Glauben als Wissen ohne Beweis. Sie tragen einen Ehering, ich trage einen Ehering. Das heißt, wir glauben an eine Beziehung, an einen Menschen, unsere Frau oder Frauen. Wir wissen aber nicht, was morgen passiert. Und trotzdem glauben wir an sie. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, dass das Wissen ohne Beweis zu Vertrauen führt. Und Vertrauen und Selbstvertrauen sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Und da hat sich für mich eine, sagen wir mal, neue, gefühlsmäßige, spirituelle, ein neues Verhältnis zu meinem Glauben entwickelt, den ich sehr stark unter dem Begriff Vertrauen und auch sehr stark unter dem Begriff Selbstvertrauen und auch Demut verstehe.
Zum Selbstvertrauen gehört auch, dass man die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft in einen Einklang bringt. Sie haben da diese schöne Figur, die Kunstfigur Felix, die ja, dafür steht.
Ja, meine Vorstellung von gelungenem Leben ist die Integration der Vergangenheit. Das heißt, das, was war, darf sein, aber in einer befriedeten, in einer versöhnten Form. Damit wird das Alte, was ein Kraftfresser war vielleicht, zu einer Kraftquelle. Für die Zukunft, also die andere Dimension, ist es das Thema Sinn. Wofür machen wir, was wir tun? Wofür arbeiten wir? Wofür sind wir? Und die Sinnfrage immer wieder auch neu gefragt, neu definiert, weil das Leben eine fluide, eine kontinuierlich sich ändernde Sache ist. Und wenn wir auf dieser Achse von befriedeter Vergangenheit und sinnhafter Zukunft dann die Gegenwart als dritte Dimension sozusagen aufzeichnen, dann hat natürlich die Gegenwart eine unglaubliche Stütze, ein unglaubliches Fundament. Und dann können wir auch aktiv unser Leben gestalten, weil die Vergangenheit keine Kraft mehr frisst und die Zukunft uns keine Angst mehr bringt. Und das ist mein Konzept von Lebensgestaltung.
Ganz wichtig ist auch, dass wenn man mal Opfer geworden ist, was ja ohne Frage passieren kann, man sich nicht in diese Opferrolle verhakt, sondern dass man aus diesem Opferland herauskommt.
Richtig. Ja, das Opferland ist ein ganz schwieriges Thema, weil das Opferland ist ja ein Land ohne Landkarte oder ohne Postleitzahl. Das ist ja in uns drin. Und klassische, nenne ich mal, Erkennungsmerkmale von Opferland sind, warum ich, die anderen sind schuld, ich kann ja sowieso nichts machen, ich bin ausgeliefert, leben oder gelebt werden. Und meine Überzeugung ist, wenn wir erstmal akzeptieren, dass wir in einem Opferland sind, was keine Schande ist, was eine Realität einfach sein kann, dann können wir auch aus dem Opferland ausreisen, so wie wir ja auch mal irgendwann eingereist sind. Aber diese Ausreise verlangt natürlich auch Handlung, sie verlangt Entschiedenheit, Klarheit und in der Regel eine Form des inneren einseitigen vielleicht Friedens zu finden, mit welcher Situation auch immer. Das kann eine Scheidungssituation sein, der Tod eines geliebten Menschen, ein Verrat, eine Enttäuschung, da gibt es ganz viele Varianten. Und für mich heißt Opferland im Prinzip nur der Blick in den Spiegel und zu sagen, will ich so weiter oder suche ich eine neue Ausfahrt? Und in meinem Fall hat eben die Ausfahrt Versöhnung, insbesondere einseitige Versöhnung, ja ein neues Lebensglück ermöglicht.
Welche Rolle spielt denn die religiöse Praxis? Sie haben das jetzt schön geschildert, wie Leben gelingen kann, wenn man das alles beachtet. Ich nehme mal so etwas wie Gebet. Viele sagen heute, Gebet, das ist nicht mehr gesellschaftlich anschlussfähig, das ist Folklore. Wie stehen Sie dazu?
Das würde ich nicht so sehen. Ich bin der Meinung, dass das Gebet eine zentrale Form der Besinnung ist. Ich nenne das auch gerne die Reise nach innen in unseren spirituellen Raum. Und das Gebet ist eine sehr intime Sache und eine sehr ehrliche Sache. Wer sich im Gebet belügt, ist ein armer Hund, sag ich mal ganz lapidar. Wenn wir wirklich für uns ehrlich beten, begegnen wir uns selbst im Spiegel Gottes. Wenn Menschen sagen, ich will aber mit Religion nichts zu tun haben, dann ist das auch okay. Und dann plädiere ich einfach für eine spirituelle Meditation. Da sind wir also wiederum sehr nah am Gebet, ohne dass wir uns mit diesem, ich nenne es jetzt mal auch, intellektuellen oder Überbauproblemen, Stichwort Amtskirche und solche Dinge, befassen müssen. Und meine Meinung ist, dass das Gebet, und da meine ich nicht nur das christliche Gebet, das ist sicherlich im Islam und in anderen Religionen, im Judentum genauso, auch im Buddhismus, ist einfach die Einkehr nach innen, die Selbstreflexion. Und ohne Selbstreflexion können wir auch nicht uns weiterentwickeln. Und ohne Weiterentwicklung haben wir auch nicht die Chance, aus alten Konflikten neuen Frieden zu machen. Also insofern steht das Gebet für mich ganz am Anfang einer Besinnungskette.
Sie sind auch als Lebensberater für Führungskräfte oder bilden Führungskräfte auch aus. Spielt das da auch eine Rolle? Das Gebet, die Religiosität, ist das wichtig?
Für viele Manager ist es ja schwierig, einen inneren Ausstieg aus dieser Aktionsplan-Denke zu bekommen. Man hat als Manager eine Art Grundtraining drin. Es gibt ein Problem, also gilt es zu handeln. Aber sehr häufig sind ja die emotionalen Themen keine Handlungsthemen per se, wie, was weiß ich, in irgendeinem Produktionswerk gibt es ein praktisches Problem, sondern es sind ja Probleme der inneren Einstellung, der Gesinnung. Und das fällt natürlich Leuten sehr schwer, die auf Aktion, auf Handlung ausgerichtet sind. Und deshalb ist wiederum die Besinnung, auch Briefe an einen selbst und solche Hilfsmittel nutze ich dann, sehr wichtig, um den Menschen zurück zu sich selbst zu führen. Handy aus, Telefon aus, Fernsehen aus, Radio aus, einfach wirklich die konzentrierte Begegnung mit sich selbst, DIN A4-Block, Bleistift und Stille. Das ist ein sehr starkes Mittel.
Das hat alles die Religion schon, Vita Activa, Vita Contemplativa. Wenn wir genau nachschauen, gibt es das alles schon in der Geschichte.
Das ist ja für mich genau das Faszinierende. Wir müssen das Rad nicht neu erfinden. Wir brauchen auch keine klugen Studien. Was wir nicht brauchen, ist die Neuentdeckung, sondern die Wiederentdeckung im Kontext unserer Zeit. Ich habe ja ganz bewusst vorhin Menschen wie Teresa von Avila, Nikolaus von der Flüe genannt, Mittelalter, Renaissance, Hildegard von Bingen ist ja auch nicht weit von hier. Und deren Schriften, oder wenn Sie in die Bibel gehen, das Buch Prediger, ist eines meiner Lieblingsbücher im Alten Testament. Ja, das ist Albert Camus, das ist Existenzialismus. Das ist ja das Schöne, es gibt wenig oder nichts Neues unter der Sonne. Die einzigste Herausforderung, jede Generation muss es neu lernen. Aber an sich gibt es nichts Neues.
Es geht nun darum, die Orte zu finden, wo die Antworten schon stehen. Herr Kohl, Sie sind der Sohn von Hannelore und Helmut Kohl. Ärgert es Sie, weil es häufig vorkommt, dass Sie als Sohn von Hannelore und Helmut Kohl vorgestellt werden?
Überhaupt nicht, weil es ist ja eine Realität. Es hat mich früher belastet, dass ich nur als Sohn von Kohl subjektiv wahrgenommen wurde. Und heute sage ich, ich bin auch der Sohn von Kohl oder von Hannelore und Helmut Kohl. Weil ich bin ein Unternehmer, ich mache Vorträge, ich mache Coachings, ich schreibe Bücher, ich bin Vater, ich bin Ehemann, ich habe viele Rollen. Und das ist ja genau wieder dieses Thema Integration einer Belastung, einer Vergangenheit, in dem Fall eines biografischen Wackersteins. Und durch einen gezielten Energiewandel, das ist ja das, was ich auch mit meinen 5 Schritten der Versöhnung erreichen will und verbreiten will, können wir alte Schmerzpunkte in neue Kraft wandeln. Und heute sage ich, ja, natürlich bin ich auch der Sohn vom Kohl. Das ärgere ich mich nicht. Das ist meine Biologie und der Rest ist mein Tun.
Sie sind Buchautor. Sie haben sich längst emanzipiert davon. Trotzdem beobachten Sie, dass dieses riesige Medientamtam, was wieder mit Spiegeltitel und allem Möglichen herrschte, das muss einen doch anrühren und vielleicht auch ärgern, oder?
Da gibt es mehrere Aspekte. Also zu den Inhalten, auch über dieses sogenannte Buch, was da jetzt erscheint, äußere ich mich im Augenblick nicht, zum gegebenen Zeitpunkt schon. Und wenn ich das Tamtam betrachte, dann würde ich das mit einem Satz kommentieren. Zu Lebzeiten meiner Mutter wäre dieser Zirkus nicht möglich gewesen.
Sie sagten, Sie werden sich irgendwann dazu äußern. Also das werden Sie erstmal dieses Tamtam abwarten, um dann zu sagen, ja, ich möchte auch was dazu sagen?
Man sollte, wenn man sich äußert, erstens mal Bücher gelesen haben. Das ist schon mal wichtig, meiner Meinung nach. Es gibt Journalisten, die rezensieren Bücher, ohne sie zu gelesen haben. Das habe ich selbst erlebt, aber zu der Fraktion gehöre ich nicht. Und zum Zweiten sollte man mit Ruhe und innerer Distanz die Dinge angehen. Und das Dritte ist die Priorität. Und für mich war in dieser Woche ein ganz anderes Erlebnis, persönlich sehr wichtig. Ein Klassenkamerad von mir, ein Freund, der einen unglaublichen Lebensweg hinter sich hat, der als Aussiedlerkind Ende der 70er Jahre nach Ludwigshafen gekommen ist, dessen Eltern meine Mutter sehr viel Unterstützung gegeben hat, um sich hier zu etablieren, hat am Dienstag den Nobelpreis für Chemie bekommen. Das ist der Stefan Hell, Professor Stefan Hell. Und das ist für mich wichtig und nicht das Tamtam, was da irgendwelche Leute veranstalten.
Vielen Dank, Walter Kohl. Zusammen mit Anselm Grün hat er ein Buch über gelingendes Leben geschrieben. Was uns wirklich trägt, so heißt das Buch. Es ist im Herder Verlag erschienen und es kostet 20 Euro. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen. Alles Gute.